Herzlich willkommen zur 9. Ausgabe unseres Podcasts Wir sind Eintracht. Heute widmen wir uns dem 100. Geburtstag des Eintrachtstadions. Mein Name ist Sven Rosenbaum, ich bin Vereinsmanager des BTSV und bei mir ist heute zu Gast Gerd Gitzler. Lieber Gerd, schön, dass du da bist und für alle, die es nicht spontan wissen, du bist bei Eintracht der Vereinshistoriker und zugleich der Leiter unserer Ausstellung.
So ist das und vielen Dank für die Einladung.
Bevor wir gleich in dieses sehr, sehr umfassende Thema 100 Jahre Eintrachtstadion einsteigen, lieber Gerd, vielleicht, bevor wir in dieses sehr umfassende Thema 100 Jahre Eintrachtstadion einsteigen, lieber Gerd, mich kennen die meisten jetzt hier inzwischen schon, aber du bist ja zum ersten Mal dabei, vielen Dank dafür. Einfach mal zu deiner Vita, was muss man über Gerd Gitzler, den Vereinshistoriker, denn wissen?
Naja, seit inzwischen 9 Jahren schon für Eintracht tätig. Man sollte aber vielleicht wissen, das ist bei dem Thema ja nicht so ganz unbedeutend, dass ich in unmittelbarer Nähe geboren wurde zum Eintrachtstadion, nämlich im Mittelweg und noch näher dran in der Isoldestraße aufgewachsen. Und so ab circa 1960 sind wir eigentlich an jedem Nachmittag ins Eintrachtstadion gepilgert. Da gab es immer einen Jungen, der einen Ball dabei hatte und ruckzuck fanden sich 2 Mannschaften und kickten gegeneinander auf den Grandplätzen, die wir damals am Eintrachtstadion hatten.
Das ist jetzt ein bisschen der Einblick in die Zeit des Stadions an sich. Wir wollen natürlich heute den kompletten Zeitraum mal beleuchten. Und der Hintergrund ist natürlich klar, denn wir feiern am 17. Juni 2023 ein ganz besonderes Jubiläum, denn das ist der Tag vor 100 Jahren, an dem das Stadion eingeweiht worden ist. Dazu aber gleich nochmal mehr. Das Stadion, wie gesagt, 1923 erbaut, aber natürlich die Planung beginnt weit vorher und natürlich der Verein Eintracht Braunschweig ist ja nun deutlich älter als das Stadion an sich. Kannst du uns vielleicht mal zu diesen ersten Jahren nach der Gründung des Vereins, wo ja die ersten Spiele ja auf dem heutigen Gelände des Parkplatzes der Stadthalle stattfanden, bis hin zu den Planungen, ein eigenes Stadion zu bauen?
Gern. Wie gesagt, die ersten Spiele in der Tat finden statt auf dem Leonhardplatz. Von oben konnte Wilhelm Raabe, der Braunschweiger Dichter, tatsächlich dem Treiben dort unten dann zugucken. Das Problem war nur, dass Eintracht sich diesen Platz mit Spaziergängern teilen musste und dann fuhren eben über das Spielfeld mal Mütter mit dem Kinderwagen oder auch Hunde, die angeleint oder nicht angeleint waren. Das war also alles nicht besonders optimal. Besser war dann schon die zweite Spielstätte, die alternativ mit dem genannten Leonhardplatz genutzt wurde, der sogenannte kleine Exerzierplatz. Das ist etwa da, wo heute das Naturhistorische Museum steht und wo Konrad Koch wohl auch seinerzeit zum ersten Mal den Ball überhaupt 1874 den Schülern zum Spielen gegeben hatte, wo also zum ersten Mal überhaupt in Deutschland Fußball gespielt wurde. Auf diesem Platz, das war nun für Eintracht eine Besonderheit und ein Plus, der war abgeteilt. Das heißt, man konnte den Zustrom der Zuschauer kontrollieren und man konnte Eintrittsgeld nehmen auf diesem kleinen Exerzierplatz. 30 Pfennig kostete das damals, aber da kam dann doch schon eine erkleckliche Summe zusammen. Denn es ist erstaunlich, dass schon sehr bald nach Beginn des Fußballspiels in Braunschweig wir 1500 oder 2000 Zuschauer haben, die zu den Spielen kommen. Parallel dazu entwickelt sich im Verein es so, dass immer mehr Mannschaften angemeldet werden. Seniorenmannschaften, aber auch Knabenmannschaften, die den Spielbetrieb aufnehmen. Seit 1904 nimmt Eintracht regelmäßig am Punktspielbetrieb teil. Und mit diesen vielen Mannschaften, die dazukommen, ist das auf diesen Spielstätten, die ich genannt habe, nicht mehr zu machen. Der Verein pachtet ein Gelände gegenüber vom Hauptfriedhof, da wo heute etwa die Goldabstraße verläuft. Und die Mitglieder bauen sich dann mit sehr viel Arbeitseinsatz diesen Platz an der Helmstedter Straße 1905 aus, bauen sogar eine kleine Holztribüne für 220 Personen, aber immerhin. Und Dieser Platz ist dann eben auch abgeschottet. Das heißt, da kann man die Zugänge wieder kontrollieren. Da wird auch abends dicht gemacht, damit da kein Unfug getrieben werden kann. Das geht aber rasant weiter. Die Mitgliederbewegung in den ersten Jahren ist wirklich atemberaubend. Es sind nach 10 Jahren etwa 400 Mitglieder. Und nach 15 Jahren, wenn wir uns so langsam an den Ersten Weltkrieg heranrobben, dann sind es schon fast 1000 Mitglieder, die bei Eintracht Sport treiben. Das heißt also, der Platz Helmstedtstraße ist sehr schnell zu klein geworden. Der fasst das nicht mehr. Und so hat man damals schon vor dem Ersten Weltkrieg eine Planung, irgendwo etwas Neues für Eintracht anzulegen. Man weiß aber noch nicht so richtig, wo. Dann kommt 1914 der Erste Weltkrieg. Das heißt, die Planungen sind erstmal komplett logischerweise gestoppt. Man hat ganz andere Sorgen. 1918 kommen viele, allerdings nicht alle, wie wir wissen, denn die Verluste waren sehr, sehr hoch, kommen viele wieder zurück und die Planungen beginnen erneut. Und schon 1920 kauft der Verein vom Großen Waisenhaus das Gelände an der Hamburger Straße, an dem wir auch heute noch zu Hause sind. Die Straßenbahn fuhr damals nur bis zum Schützenhaus, das heißt, den Rest musste man gehen. Das ist erst 1931 dann verlängert worden. Man lag vor den Toren der Stadt und man baute das Stadion auf einem ehemaligen Spargelacker.
Das ist der perfekte Einstieg in die Planungs- und Umsetzungsphase. Das hast du ja gerade schon gesagt, die Bodenbeschaffenheit war alles andere als gut. Deswegen waren die Bauarbeiten natürlich auch sehr umfangreich und ja auch nicht ganz ohne Hürden, gerade wenn es um das Thema Finanzen geht. Kannst du uns da nochmal abholen, was gerade im Jahr 1922, also praktisch ein Jahr vor der offiziellen Einweihung, dann auch passiert ist und zum Glück passiert ist?
Ja, ich denke, die Bodenbeschaffenheit, diese Probleme hätte der Verein noch relativ leicht bewältigen können. Das hat sie vor einige Probleme gestellt, aber man hatte im Verein eben auch zum Glück genügend Leute, Architekten, Maurer, die mitarbeiten konnten und die ihre Expertise eingebracht haben. Aber du hast es schon gesagt, das Riesenproblem 1923 ist die Inflation. Die Inflation, die ja wirklich Blüten treibt, bis dahin, dass also eine Eintrittskarte zu einem Spiel gegen Loi eine 1 Billion Mark kostet. Völlig verrückt. Was der Kassierer am Nachmittag einsammelt, das ist am Abend nichts mehr wert. Und so droht auch tatsächlich der Bau, Stadion zu scheitern. Wenn da nicht tatsächlich, es ist manchmal wie im Märchen, der gute Onkel aus Amerika gekommen wäre, ein früherer Eintracht-Spieler, der nach Mexiko ausgewandert war, Karl Moos, der dort zu sehr viel Geld gekommen war und der Eintracht tatsächlich 3 Millionen Dollar schenkt. Und die werden so angelegt, diese Dollars, dass die Inflation ihnen nichts anhaben kann. Das heißt, der Bau kann weitergehen, sodass dann tatsächlich, wenn auch noch etwas rudimentär, diese Eröffnung am 17. Juni 1923 stattfinden kann.
Du hast es gerade schon gesagt, der 17. Juni ist das entscheidende Datum, deswegen natürlich auch in den nächsten Tagen ja auch das große Stadionjubiläum, 100 Jahre Eintrachtstadion. Es war ja alles andere als abgeschlossen, der Bau. Zum Stadion an sich gehört ja auch bis heute der Bereich Hockey und Tennis. Natürlich hat es im Laufe der Jahre da Veränderungen gegeben, kommen wir später noch zu. Aber wieso hatte man sich dann doch schon entschieden, so früh das Stadion, obwohl es noch gar keine richtige Tribüne gab, dieses Umfeld noch gar nicht fertig war, dennoch dort schon die Einweihung praktisch ganz offiziell vorzunehmen?
Man war schon relativ spät dran. Die Einweihung war vorher schon eigentlich für den April oder Mai avisiert worden. Und ich denke, Eintracht wollte die Eröffnung einfach nicht noch in die nächste Saison reinschieben, weil man schon es angekündigt hatte. Und deshalb geht man in der Tat mit halbfertigen Tennisplätzen, mit halbfertigen Hockeyplätzen und mit einer nur erahnbaren Tribüne, die ja auch dann noch über ein Jahr braucht, um fertiggestellt zu werden, in diese Eröffnungsveranstaltung. Es kann natürlich sogar sein, dass man den Festredner auch schon auf diesen Tag festgelegt hatte. Das war kein geringerer als Karl Diem, damals der Sportfunktionär in Deutschland, Gründer der Sporthochschule, der deutsche Olympionike, kann man sagen. Und den hätte man gewinnen können. Und ich denke, der wird auch nicht so einfach mal für einen Tag frei gewesen sein. Und so war alles auf diesen Juni 23 hin geplant, war aber noch alles halb fertig.
Natürlich wurde das Stadion nach und nach weitergebaut oder ist auch das Gelände weitergebaut. Aber wenn man sich jetzt die folgenden Jahre auch betrachtet, kann man natürlich einen Zeitraum, nämlich die 30er und 40er Jahre, natürlich nicht aussparen. Sowohl natürlich für den Verein, gibt es ja auch schon entsprechende Aufarbeitung der NS-Zeit, aber natürlich auch das Stadion an sich spielt da eine sehr, sehr zentrale Rolle. Kannst du uns mal mit durch diese 30er und 40er Jahre mitnehmen?
Ja, die 30er Jahre sind, das ist ja bekannt, dass Eintracht Vereinsführung sich sehr früh in die Arme der Nationalsozialisten begeben hat. Das wird auch dadurch deutlich, dass 1932, und das ist immerhin vor der Machtergreifung, also da gab es noch keine Notwendigkeit, da wurde noch kein Zwang ausgeübt, 1932 darf Adolf Hitler eine Wahlkampfrede im Stadion halten. Das wird sehr stark von Sozialdemokraten und Kommunisten kritisiert in Braunschweig. Und wie zum Trotz lädt Eintracht dann wenige Wochen später Hermann Göring ein, ebenfalls eine Wahlkampfrede im Eintrachtstadion zu halten. Diese Nähe zu den Machthabern zahlt sich für Eintracht im Übrigen durchaus auch aus. Denn es ist erstaunlich, dass während des Zweiten Weltkrieges das Dach der Tribüne erneuert wird, dass neue Grünanlagen angelegt werden, dass die Spieler neue Kabinen bekommen, ja selbst neue Fahrradständer werden angebracht, während rings um Braunschweig der Zweite Weltkrieg tobt.
Seither, aber auch bis heute, ist ja neben Hockey und Tennis auch die Leichtathletik Teil des Eintrachtstadions. Die Laufbahn wird ja auch von Anfang an mitgebaut und auch mehrfach mit umgebaut bei den entsprechenden Stadionerweiterungen. Warum hat man sich damals so explizit auch für Leichtathletik engagiert bei Eintracht?
Von Anfang an war die Leichtathletik für die Fußballer so etwas wie die Sommerbetätigung. Das heißt, wenn der Fußball Pause hatte, dann wurde Leichtathletik getrieben und im Verein wurde darauf geachtet, dass das auch alle machen und dass auch die Spieler der ersten Mannschaft tatsächlich daran teilnehmen und auch trainieren. Und so ist, man fängt ja an mit Fußball und Rugby und Cricket. Rugby hat eigentlich nie eine Rolle gespielt. Cricket hat auch nur in den ersten 2-3 Jahren eine Rolle gespielt. Aber von Anfang an gehen Fußball und Leichtathletik Hand in Hand. Und viele Spieler der ersten Mannschaft sind hervorragende Leichtathleten. Und bei Leichtathletik muss man dann auch immer noch den Johannes Runge erwähnen, der von 1903 bis 1914 unser Vereinsvorsitzender war, ein großer Förderer der Leichtathletik gewesen ist. Selbst der erste Olympionike aus Niedersachsen, der an Olympischen Spielen teilgenommen hat und der dafür gesorgt hat, dass schon 1926 deutsche Leichtathletikmeisterschaften der Frauen im Eintrachtstadion stattfanden. Also ganz früh die Frauenleichtathletik hier etabliert hat.
Jetzt waren wir so ein bisschen diese dunklen Jahre, die natürlich so ein bisschen als Schatten auch auf dem Verein draufliegen, aber auch natürlich auf unserer Gesamthistorie in Deutschland wieder verlassen. Denn es wird ja nach und nach nicht nur heller, sondern auch geht es bergauf weiter mit dem Verein und auch mit dem Stadion, bis es eben dann später auch zur Bundesliga-Gründung kommt. Aber wir würden vielleicht mal den Zeitraum jetzt betrachten, die 50er und Anfang der 60er Jahre. Das liest man ja auch immer wieder, das Stadion ausverkauft mit über 30.000 Zuschauern. Jetzt sitzt man heute in einem relativ modernen Stadion mit noch nicht mal knapp 24.000 Zuschauern Kapazität. Da war das Stadion natürlich früher deutlich kleiner. Wie kann man sich das denn vorstellen, wie 30 oder noch mehr 1.000 Zuschauer im Stadion an der Hamburger Straße bzw. im Eintrachtstadion überhaupt Platz gefunden haben?
Ja, ganz einfach, indem die wenigsten gesessen und die meisten gestanden haben. Und auf der Gegengerade, die ausgebaut wurde zu Bundesliga-Zeiten, konnten die Leute wirklich pickepacke voll und Schulter an Schulter stehen. Und so wurde dann die Kapazität tatsächlich bis auf 38.000 erhöht. Aber ich kann das ja selbst miterlebt, diese Zeit, und kann sagen, das war keine Freude. Erstens musste man 1,5 Stunden vorher da sein, um überhaupt einen Platz zu bekommen. Und ja, dann stand man so eingefercht, wie heute, glaube ich, kein Zuschauer und keine Zuschauerin mehr stehen möchte.
In den 50er Jahren gab es auch zwei entscheidende infrastrukturelle Sachen, die gemacht worden sind. Zum einen gab es einen dritten Stadionzugang, also über die Gunterstraße, den es ja auch bis heute noch gibt, vorbei am Hockeyheim und an den Trainingsplätzen der Profimannschaft. Und die erste Flutlichtanlage wurde installiert. Kannst du uns mal so ein bisschen mitnehmen? Die Flutlichtanlage, wie wir sie heute kennen, ist ja schon sehr einzigartig in Deutschland, oder zumindest sieht man relativ selten. War sie damals schon so konstruiert oder sah sie ganz anders aus?
Ja, sie sah ganz anders aus. Es waren ja auch ganz andere Masten, die wir ja damals hatten. Aus heutiger Sicht würde ich sagen, es waren damals Funzeln. Und ich glaube, jede Bezirksklasse-Mannschaft hat heute einen besser ausgeleuchteten Trainingsplatz als 1957 bei Eintracht die erste Flutlichtanlage war. Trotzdem, auch das weiß ich wieder, waren wir stolz. Und es war ein unglaublicher Anblick, in der Nacht oder des Abends dieses erleuchtete Stadion zu sehen, wenn man vom Mittelweg oder von der Hamburger Straße etwas weiter entfernt darauf zuging. Das kannte man ja überhaupt nicht. Flutlicht war wirklich, wie gesagt, es war die erste Flutlichtanlage in Norddeutschland. Und es hat Eintracht sehr geholfen. Die Installation hat 130.000 Mark gekostet. Aber es war wirklich eine Investition in die Zukunft, kann man sagen. Weil 1963, als dann die Mannschaften für die Bundesliga ausgesucht wurden, Eintracht zum Glück Dritter in der Oberliga Nord gewesen ist. Aber es wurden eben auch die Infrastruktur an den Standorten begutachtet vom DFB, und da war Eintracht weit vorn mit dieser Flutlichtanlage, die dann im Laufe der Zeit auch immer weiter aufgerüstet wurde. Denn wie gesagt, am Anfang war es schon sehr schwer, da etwas in den Ecken zu sehen. Ich glaube, da konnte auch manches faul geschehen, ohne dass der Schiedsrichter das ahnen konnte.
Diese sogenannten dunklen Ecken für Schiedsrichter gibt es bis heute, aber die haben inzwischen nichts mehr mit Licht oder mit Kameras zu tun. Du hast es gerade schon angeschnitten, am 31. August 1963 findet das erste Bundesligaspiel statt. Eintracht Braunschweig gehörte ja zu den Gründungsvereinen der Bundesliga. Das ist inzwischen auch schon wieder 60 Jahre her. Und das erste Spiel wurde sogar gewonnen mit 1-0 gegen Preußen Münster. Und die damalige Rekordkulisse, du hast schon gesagt, über 30.000, in dem Fall waren 32.000 Fans, auch später sogar noch 38.000 Fans oder Zuschauer in dieser Saison. Und auch der Bundesliga wegen hat man trotzdem weiterhin immer wieder in das Stadion auch investieren wollen und auch müssen.
Ja, müssen. Die Vorgaben kamen vom DFB, der entweder die Kapazität sichergestellt haben wollte oder aber in den 70er Jahren, Anfang der 70er Jahre, dass ein Zaun rund ums Areal gebaut werden musste, weil man damit Zuschauerausschreitungen, Platzsturm und Ähnliches verhindern wollte. Und dann gab es natürlich eigene Bestrebungen aus dem Verein heraus, das Stadion zu modernisieren. Und ja, da kommen wir auch an einen Punkt, dass da die Finanzen dann völlig aus dem Ruder gelaufen sind.
Zu dem Finanzthema kommen wir natürlich gleich noch. Zum Thema Platzsturm würde ich gerade mal kurz eingehen. Gibt es natürlich ein Ereignis, was prädestiniert gewesen wäre und da dann auch war, nämlich 1967 die erste und bisher einzige deutsche Meisterschaft von Eintracht Braunschweig. Wie war denn damals das Stadion aufgestellt? Wie viel gab es auch da nur Stehplätze oder gab es inzwischen auch Sitzplätze und gab es auch vielleicht auch Kategorisierung, dass vielleicht der eine mehr bezahlt hat als der andere, weil er eben an einer besseren Position saß? Oder wie kann man sich das damals vorstellen?
Ja, natürlich gab es Sitzplätze. Es gab ja dann noch eine Vortribüne, die vor die relativ kleine Haupttribüne gebaut worden war. Und natürlich hatten die Sitzplätze schon ganz andere Größenordnungen preislich gesehen als die Stehplätze. Aber auch damals war es noch so, die Masse, und sonst hätte man in dem Stadion eben auch nicht mehr als 30 oder 1000 Zuschauer unterbringen können. Die Masse waren Stehplätze und die waren bei den großen Spielen eben rappelvoll. Also das war keine große Freude.
Wir gehen weiter in die 70er Jahre und auch direkt an die Ende der 70er Jahre. Du hast es ja schon gesagt, es musste viel Geld aufgewendet werden für die Modernisierung und Instandhaltung der Infrastruktur. Und Ende der 70er Jahre wurde dann die Haupttribüne erneuert. Natürlich sollten wir hier nicht aussparen, dass es auch da zu Unfällen und zu Todesfällen natürlich auch gekommen ist. Aber damals, vielen ist es noch bekannt, wurde eine Rampe als Aufgang gebaut. Und man muss jetzt aus heutiger Sicht, kann man so ein bisschen drüber schmunzeln, aber damals natürlich alles andere als amüsant, war das fast ein finanzieller Ruin für den Verein, diese Rampe zu bauen und diese Haupttribüne so zu bauen, wie sie sie geplant haben. Kannst du uns da mal so ein bisschen mitnehmen, was damals die Problematik war? Ich meine, du warst ja gefühlt schon live dabei im Gegensatz zu mir. Wie war damals die Situation rund um diesen Bau dieser Haupttribüne?
Ja, ich kann mich an die Rampe auch gut erinnern und ich weiß, dass die Rampe bei den Fans hoch beliebt war. Es war ja auch schön. Es war eine Kommunikationsebene. Ne? Leute gingen rein, Leute kamen raus, man blieb stehen, man traf Menschen, unterhielt sich mit denen, bevor die ihren Platz fanden. Also die Idee dahinter war, glaube ich, ganz gut. Nun wird es nicht die Rampe allein gewesen sein, aber die Umbaukosten sind eben so rasant in die Höhe gegangen. Vielleicht wollte man auch zu viel von Seiten des damaligen Vorstandes, das kann ich nicht sagen. Es ist jedenfalls so, dass die Arbeiten viel, viel teurer werden, als sie veranschlagt worden war. Und eben viel heißt in diesem Fall mehr als doppelt so hoch. Und das brachte Eintracht eben in die riesen Finanznöte, dass man sich gar nicht mehr anders zu helfen wusste, als einen Mitgliederbeschluss herbeizuführen und das Stadion zu verkaufen mit dem Plazet der Eintracht-Mitglieder.
Du hast gesagt, das Stadion wurde verkauft. Es gibt hier einen Wert von 11,9 Millionen D-Mark, wo die Mitglieder entsprechend zustimmen mussten unter der Voraussetzung, dass damit auch die komplette Entschuldung sichergestellt wird des Vereins und damit der Verein natürlich weiter auch erhalten bleiben kann. Ein entscheidender Einschnitt ist damit aber auch verbunden. Der Stadion verliert ein Stück weit seinen Namen, nämlich genau bis 2008. Das Stadion heißt dann Städtisches Stadion an der Hamburger Straße. Auch da vielleicht nochmal der Rückblick als dich als Zeitzeugen. Hat das groß etwas verändert, weil es eben nicht mehr Eintrachtstadion hieß, zumindest nicht offiziell?
Ich glaube, es hat uns, wenn ich mich uns sage, meine ich jetzt die Fans, ich glaube, es hat uns damals schon sehr geärgert. Der Name Stadion an der Hamburger Straße, der ist vielleicht aufgetaucht bei Reportagen im NDR, aber den hat von den Braunschweigern, glaube ich, nie jemand benutzt. Das war weiterhin in der Vorstellung und im Sprachgebrauch das Eintrachtstadion. Und deswegen ist es ja auch sehr schön, dass es später dann gelungen ist, durch eine ziemlich einmalige Aktion diesen Namen wieder zurückzuholen.
Zu dieser einmaligen Situation kommen wir natürlich auch, weil dies liegt ja noch gar nicht so lange in der Vergangenheit. Aber wir sind aktuell in den 80er und 90er Jahren. Wenn man sich die einzelnen Jahre mal so anschaut, sieht man natürlich auch weiterhin immer wieder Investitionen und Modernisierungsmaßnahmen, aber eben auch, dass dieses Stadion definitiv in die Jahre gekommen ist und teilweise auch gesperrt werden musste aus Sicherheitsgründen. Wie war das damals für euch als Fans? Ihr hattet damals ein Stadion, wo ja, 30.000 Zuschauer reinpassen, dann auf einmal natürlich nur noch ein Bruchteil oder deutlich weniger.
Ja, und es kommt ja noch dazu, dass die sportliche Situation in den Jahren alles andere als rosig ist. Das heißt, wir sprechen über Regionalligaspiele vor 5.000, 4.000 Zuschauern. Und das dann eben mit einer Südkurve, die erst teil, später komplett gesperrt wird und in der sich, das ist interessant zu sehen, innerhalb kurzer Zeit Birkenbäumchen bilden und anderes Unkraut. Das heißt, die wird langsam grün. Da holt sich die Natur das zurück, was man ihr mal abgetrotzt hat. Aber das ist alles natürlich für Fans dieses Vereins ganz traurig mitzuerleben, diese Zeit. Der DFB macht ja regelmäßig solche Begehungen in Stadien und der kam dann mal zu dem Schluss, es handelt sich hier bei dem Eintrachtstadion um eine Ruine bei einer Begutachtung. Und ich glaube, das war dann auch der Punkt, wo jeder gemerkt hat, so geht's nicht weiter. Hier muss richtig Geld in die Hand genommen werden und hier muss richtig modernisiert werden.
Ein modernisiertes Stadion hilft natürlich auch mal, andere Veranstaltungen im Stadion stattfinden zu lassen, also außer Fußball. Und aktuell sind es auch die Footballer der Lions, die dort auch ihre Heimspiele austragen. 1998 gibt es das erste Musikkonzert. Einige Ältere und auch tatsächlich ich, gehöre auch zu fast schon zu den Älteren, erinnern sich an Eros Ramazzotti, der vor 16.000 Zuschauern auftritt. Es folgen ja weitere Größen der Musikszene. Jetzt mal als Eintracht-Fan, man hat sein eigenes Stadion. Es heißt gefühlt, wenn auch nicht offiziell, Eintracht-Stadion. Jetzt finden dort Musikkonzerte statt. Wie ist denn das mal das Gefühl, dass wir auf dem Rasen oder sogar ohne den Rasen rum praktisch Leute im Innenraum stehen und einem Künstler dahingehend frönen?
Ich denke, für viele von Eintracht-Fans und Mitgliedern ist das Stadion ja schon so etwas wie das Wohnzimmer oder im Sprachgebrauch ja von einigen auch der Tempel. Und dass im Tempel Konzerte stattfinden, ist ja durchaus nachvollziehbar. Und es sind ja auch fantastische Konzerte, Grönemeyer oder Fanta 4, die da auftauchen, mit einer bärigen Stimmung. Also von mir aus, muss ich sagen, das ist aber eine ganz persönliche Meinung, würde ich mich freuen, wenn das wieder aufleben würde, dieses Musikereignis im Stadion.
Ist schon ein bisschen kleinerer Vorausblick auf den 17.06.2023. Da wird es auch ein bisschen Musik im Stadion geben, ohne jetzt zu viel zu verraten. Aber wir springen mal noch weiter nach 1998 in das Jahr 2008 und 2009. Wir hatten es vorhin schon angedeutet, der Stadionname musste mit dem Verkauf an die Stadt abgegeben werden, zumindest ganz offiziell. Und 2008 gelang es, diesen Stadionnamen wieder zurückzugewinnen. Auch das ist ja noch weit vor meiner Zeit bei Eintracht, aber natürlich mitten in deiner Blütephase des Lebens. Wie ist denn das damals bei den Eintracht-Fans angekommen? Wie ist das auch entstanden, dass man diesen Namen auch wieder sich praktisch zurückerkauft hat?
Es war halt die Frage, werden wir zu einer XYZ-Arena, da mag sich jeder jetzt irgendeinen Namen überlegen und dort einsetzen, oder nicht. Und ich fand das genial, muss ich sagen, und bin da heute noch dankbar für, dass sich 5 regionale Unternehmen dieser Region verpflichtet, damit aber auch dem Stadion sich verpflichtet fühlend, entschlossen haben, nicht daraus die Volksbank Arena zu machen, sondern dem Stadion den alten Namen zurückzugeben und das dann ja auch über einige Jahre dann noch verlängert haben, sodass es nun nicht mehr das Stadion an der Hamburger Straße war, obwohl es da immer noch liegt und immer liegen wird, aber wieder das Eintrachtstadion.
Ich hatte schon gesagt, 2009, 2010, 2011 sind nochmal entscheidende Jahre, was den Umbau angeht. Denn viele, die jetzt vielleicht noch nicht so lange mit Eintracht verbunden sind, kennen das Stadion so, wie es heute praktisch da auch steht, mit einer neuen Haupttribüne. Und mit dem Ausbau der Nordkurve. Nimm uns mal mit, was war in den Anfang oder Ende der 2000er, Anfang der 2010er Jahre das Entscheidende? Geht es ja dann auch nur um eine Bürgerbefragung. Warum kam es überhaupt dazu? Vorher hat man ja einfach gebaut und gemacht. Warum wurde jetzt in dem Fall dann auch eine Bürgerbefragung durchgeführt?
Weil der Rat der Stadt, glaube ich, klugerweise so entschieden hat. Denn man muss sich das vorstellen, dass ist ja auch für den Haushalt der Stadt ein Riesenengagement gewesen, auch wenn 6 Millionen vom Land dazu gekommen sind, woran sicherlich unser Ehrenpräsident Gerhard Glogowski gehörigen Anteil hat. Aber es mussten ja immerhin auch noch 19 Millionen aus dem Stadtsäckel dazukommen. Und das denke ich, kann man nur verantworten, wenn man die Bürger bei solch einer Entscheidung mitnimmt, wenn man sie ihnen klar die Frage stellt, sollen wir das machen? Denn man muss sich vorstellen, es war ja nicht nur eine Modernisierung, es wurden ja auch die Logen damit geschaffen und Premiumplätze. Und dann kann man natürlich auf die Idee kommen, soll das alles aus dem Stadtsäckel finanziert werden? Wurde es dann nachher zum Glück ohnehin nicht. Aber solche Dinge zu diskutieren und zur Entscheidung vorzulegen, war, glaube ich, goldrichtig. Zum Glück hat es ja eine satte Mehrheit dafür gegeben. Zeigt wieder mal die Verbundenheit der Braunschweiger mit ihrer Eintracht und mit dem Stadion.
Die satte Mehrheit sind übrigens 60%, also schon eine erhebliche Menge. Die Wahlbeteiligung lag damals bei knapp 33%, also schon auch viele Menschen der Stadt, die sich daran beteiligt haben und daran auch mitwirken wollten und es zum Glück getan haben. Parallel zu den Umbauarbeiten, und da sind wir wieder gleich beim Schwenk zum 17. Juni, fand auch 2011 zum ersten Mal der Tag der Eintracht statt. Also das klassische Vereinsfest, wo der Verein sich auch in seiner Gänze präsentiert. Und damals schon waren ungefähr oder zumindest über den Tag verteilt 8.000 Besucher auf dem Gelände, was natürlich sowohl für den Profifußball als auch natürlich für den Gesamtverein natürlich eine herausragende Zahl war. Und bis heute hat der Tag der Eintracht, wenn auch mit Unterbrechungen durch bekannte Umstände, seinen festen Platz im Kalender der Eintracht und bei vielen Fans und Familien. Wir gehen jetzt aber ein Stück weit ja schon fast in die ganz junge Vergangenheit. Du hast es vorhin schon ein bisschen anklingen lassen. Wir haben nicht nur diverse Leichtathletikmeisterschaften, sogar auch Europameisterschaften im Stadion gehabt, sondern wir haben auch in den 2020er Jahren sozusagen jetzt, wo wir uns befinden, auch einen entscheidenden Wunsch der Fans umgesetzt. Denn rückblickend 2008 war der Vertrag für den Eintrachtstadion, also für den Stadionnamen, ja begrenzt, beziehungsweise die Sponsoren sind da irgendwann nach und nach ja auch ausgestiegen aus dem Vertrag. Nehmen wir uns mal mit, wir sind, sagen, an der Position Verkaufen eines Stadionnamens oder nicht. Was ist damals passiert?
Ja, die Stadt hat natürlich aus ihrer Sicht verständlich gesagt, nachdem das Konsortium, das damals den Stadionnamen gekauft hatte, ja immer kleiner wurde, zum Schluss dann ja nur noch aus einem bestand, gesagt, ja, da muss jetzt ja aber eine Nachfolgeregelung gefunden werden. Und ich entsinne mich noch sehr gut, wie relativ schnell dann diese Idee mit dem Crowdfunding entstanden ist. Gemeinsam Verein und Fans und Mitglieder, vielleicht auch Menschen, die sich weder einen noch anderen zugehörig fühlen. Dieses wurde, fand ich, unglaublich schnell auf die Schiene gesetzt. Wir haben uns ja ein bisschen schlau gemacht. Es gab ja schon mal Vorgängerbemühungen bei anderen Vereinen. Da muss man sagen, die waren alle nicht so richtig erfolgreich. Also das erste Crowdfunding beim Verein aus meiner Sicht, das so richtig funktioniert hat und so richtig Erfolg gebracht hat, ist unseres gewesen, sodass wir ja tatsächlich dann mit dem eingesammelten Geld innerhalb weniger Monate einen Betrag von über 600.000 Euro zusammenbekommen haben und das Stadion zwar nicht für immer, aber zumindest schon mal bis 2025 bei seinem alten Namen behalten können.
Da sprichst du natürlich was ganz Tolles an. Das hat wirklich, das durfte ich auch, wenn auch nicht ganz eng, aber zumindest mit begleiten. Und ich glaube, dass sich da viele engagiert haben, nicht nur von der Geschäftsstelle aus, sondern auch von den Fans und von vielen Menschen, die es gut mit der Eintracht meinen, auch Sponsoren, die dort einfach mit auch unterstützt haben. Jetzt haben wir eine Situation geschaffen, nämlich dass das Eintrachtstadion eins der wenigen, wenn überhaupt vielleicht sogar das einzige Stadion ist, was den Namen des Vereins trägt, der da drin spielt, sondern man hat ja ganz oftmals, dass es noch einen Namen hat eines Flusses, der daneben ist oder wie auch immer. Das ist schon etwas sehr, sehr Besonderes. Da sollten wir auch stolz drauf sein als Braunschweiger. Nicht nur, dass wir es geschafft haben, den Stadionnamen zu erhalten, sondern auch, dass es dieser Stadionname ist. Was jetzt noch fehlt, ist ein Schild. man kann gar nicht lesen, wenn man an der Hamburger Straße vorbeifährt am Stadion, wie dieses schöne Stadion eigentlich heißt. Und deswegen auch hier direkt der Aufruf für den 17. Juni 2023, also zum Stadionjubiläum, wird es eine Tombola geben, wo man Geld praktisch sammelt für die Erschaffung eines Stadionschildes, wo eben es auch möglich sein wird, Tag und Nacht zu erkennen, wie dieses Stadion heißt. Und das ist auch die Überleitung und zugleich der Schluss sozusagen des Podcasts, der Aufruf an alle Eintracht-Fans, Mitglieder und Interessierte am 17. Juni auf das Stadiongelände zu kommen. Los geht es um 11 Uhr, auch da mit einem ganz besonderen Highlight. Das kannst du auch gerne auch nochmal ein bisschen zusammenfassen. Und zwar, wir haben ja schon über das Jahr 1967 gesprochen, ist für viele Eintracht-Fans natürlich sehr markant. Es wird eine ganz besondere Platzeinweihung stattfinden, eine Benennung eines Bereichs vorm Stadion eben nach dieser 67er-Mannschaft. Wie kam es dazu und was passiert an dem Tag?
Ja, die Überlegung dazu, den Vorplatz in Platz der 67er zu benennen, die gibt es schon seit einiger Zeit und die kommen aus meiner Sicht, soweit ich das verfolgen konnte, aus dem politischen Raum, aus dem Bezirk, in dem das Eintrachtstadion liegt. Und am 17. Juni werden wir dann eben diese Platzbenennung haben. Wir werden auch eine Tafel aufgestellt haben zu dem Tag, auf dem nochmal diese Besonderheit dieser ja wirklich unglaublichen Meisterschaft von 1967, mit der niemand gerechnet hat, an die niemand geglaubt hat bis kurz vor Schluss, die wird nochmal dargestellt und auf Wunsch der 67er mit einem Foto, auf dem auch alle, die damals zu der Mannschaft gehört haben, auch wenn sie nicht gespielt haben, denn man durfte damals nicht auswechseln, das wissen die wenigsten, und deswegen sind die mit 14 Spielern durch die gesamte Saison gekommen und die restlichen bekamen gar keine Einsatzzeit. Aber alle sind auf dem Foto und das ist das Wunsch der 67er, die wir heute noch unter uns haben.
Genau, die 67er werden natürlich vor Ort sein, neben vielen, vielen Ehrengästen, die an dem Tag sowieso auch geladen sind und auch schon zu diesem frühen Termin an dem Samstag. Vielleicht nur ein ganz kurzer Abriss mit kleinen Highlights an dem Tag. Wir haben natürlich diverse Aktionen geplant. Unter anderem findet ganz regulär der Tag der Eintracht sozusagen auch statt, hinter dem Stadion, wie auch gewohnt, auf der Rheingoldallee und hinter der Südkurve. Denke ich, ein schönes Highlight ist auch für Fußballfans, dass man mal wieder Helden und Legenden von früher sehen kann. Zum einen, weil sie einfach zu Gast sind, zum anderen, weil sie aktiv werden auf dem heiligen Rasen des Tempels. Denn um 16 Uhr spielt die Traditionsmannschaft gegen die Traditionsmannschaft des 1. FC Magdeburg. Also auch ein ganz, ganz besonderes Spiel. Kannst du uns schon ein bisschen verraten, wer zu sehen sein wird, wer da ist?
Über die 67er haben wir ja schon gesprochen. Darüber hinaus werden bei der Traditionsmannschaft, kann man sagen, Domi Kumbela wird zum Einsatz kommen. Und der ist ja auch noch, glaube ich, ganz gut im Training. Also der wird sicherlich ein bisschen was zeigen. Und natürlich Leute wie Pfitze oder Benny Kessel werden wieder mal ihre Fußballschuhe schnüren. Und dann haben wir ja einige Legenden am Start. Und da freue ich mich sehr, dass nach vielen Jahren Bernd Franke, der Adler, mal wieder im Stadion sein wird. Aber wir werden auch Spieler wie Hans-Jürgen Helfritz, Dieter Zemski, Bernd Gersdorf, Wolfgang Grobe, Wolfgang Dremmler sehen. Also aus der guten, guten alten Zeit.
Neben dieser guten, guten alten Zeit, die wir da feiern werden, und das auch völlig zu Recht im Rahmen dieses Jubiläums, wird vielen Besuchern auch zwischen 11 und 14 Uhr ein ganz besonderer Zugang gewährt, nämlich auch in der Haupttribüne, wo ja auch viele Stadionführungen stattfinden, der eine oder andere wird sich schon mitgemacht haben, wird immer ein Bereich ausgespart, das ist nämlich die Spielerkabine, und die wird dieses Mal eben in diesem Zeitraum von 11 bis 14 Uhr auch zu sehen sein, bevor dann irgendwann natürlich die Traditionsmannschaft dort auch für dieses eine Spiel die beziehen wird. Aber ich glaube, mehr als genügend Highlights wird es an diesem Tag geben. Das heißt, es gibt keine Ausreden, nicht zu kommen am 17. Juni ab 11 Uhr auf das Stadiongelände. Abgerundet, um das dann auch nochmal ja, zu finalisieren, nach dem Traditionsspiel gibt es natürlich eine kleine Autogrammstunde mit den Legenden und Idolen von früher. Und wie vorhin schon so ein bisschen schmunzelnd angerissen, mal wieder Musik im Eintrachtstadion. Zwar nicht die ganz, ganz großen Bands und die ganz, ganz großen Künstler, aber das können wir uns dann nochmal für die Zukunft aufheben. Wird es ein kleines Konzert geben ab 19 Uhr bis in die Abendstunden und auch da noch zwei, drei kleine Überraschungen sind vorbereitet. Lieber Gerd, vielen lieben Dank für diese ausführliche Interview, diesen Podcast zu diesem Stadionjubiläum 100 Jahre Eintrachtstadion. Und ich kann nur alle bitten und würde es mir wirklich sehr wünschen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet, wenn es heißt, der Podcast Wir sind Eintracht.